Deutschlandfunk Interview.
Während Putin also hunderttausende junge Männer in den Krieg schickt, der nicht so heißen darf, können sich angeblich im Osten und Süden der Ukraine die Menschen nicht sehnlicher wünschen, als möglichst schnell Teil dieses Russlands zu werden. Das jedenfalls behauptet der Kreml und lässt dort in den von Russland besetzten Gebieten abstimmen. Abstimmen über den Anschluss an Russland. Es geht um die Regionen Cherson, Saporischschja, Luhansk und Donetsk. Die Abstimmungen wurden nur wenige Tage vor Beginn angekündigt. Es herrscht Kriegsrecht. Deshalb sieht der Westen in den Abstimmungen Scheinreferenten. Am Telefon ist Michael Georg Link, FDP-Bundestagsabgeordneter, Russlandkenner und schon mehrfach Wahlbeobachter für die OSZE. Schönen guten Morgen, Herr Link.
Guten Morgen, Herr Bannes.
Gibt es für Sie irgendeinen Zweifel daran, dass diese Referenden wie gewünscht für Wladimir Putin ausgehen?
Die Referenden sind mit Fug und Recht kann man sie als Scheinreferenten bezeichnen. Sie sind Referenten oder Abstimmungen bei vorgehaltener Waffe. Es gibt mittlerweile sogar Fernsehbilder, wie Soldaten von Wohnung zu Wohnung gehen und die Stimmen einsammeln. Also das ist eine Inszenierung, das ist eine Farce und es wird natürlich vom Ergebnis her genau das bringen, was Putin will. Ob er damit aber etwas in der Sache erreicht und löst, das glaube ich nicht.
Sie waren ja schon mehrfach Wahlbeobachter. Können Sie noch mal zusammenfassen, was für Sie die Gründe sind, zu sagen, diese Referenden sind gar keine Referenden?
Bei jedem Referendum, was den Namen verdient, gibt es zu Recht im Raum der OSZE auch von Russland selbst unterschriebene rechtliche Bedingungen. Diese Bedingungen sind ganz eindeutig nicht erfüllt. Alleine schon die kurze Frist, in der das Referendum angesetzt wurde. Dann die Unmöglichkeit für die Gegenseite, unabhängigen Wahlkampf zu machen. Dann, wie gesagt, die Tatsache, dass die Wahl nicht geheim stattfindet. Ja, also die schon erwähnten Soldaten, die durch die Gegend laufen und Stimmen einsammeln. Dass Urnen nicht zur geheimen Wahl aufgestellt werden. Also eine Fülle von Gründen, ganz offensichtlich eine illegale Abstimmung, die in keinster Weise, nicht einmal den russischen Gesetzen genügt.
Wir hören ja auch schon davon, dass Menschen offenbar gezwungen werden, an diesen Abstimmungen teilzunehmen und dann auch für den Anschluss zu stimmen. Wie schätzen Sie das ein? Gibt es denn eine signifikante Anzahl von Menschen in diesen Gebieten, die sich tatsächlich einen Anschluss an Russland wünschen?
Die gibt es sicherlich noch, weil die sehr große Zahl, die übergroße Zahl, nämlich die Mehrheit derjenigen, die ursprünglich sich als Teil der Ukraine fühlten, zum großen Teil vertrieben oder inhaftiert wurde. Das heißt, die wenigen, die jetzt noch abstimmen dürfen, entsprechen ja überhaupt nicht der eigentlichen Einwohnerzahl. Die OSZE hat immer darauf gedrängt, dass wenn einmal Wahlen stattfinden würden, dass man natürlich dann auch an die denken muss, die vertrieben sind aus diesem Gebiet. Und die Masse ist vertrieben. Ich glaube, Putin will sowieso etwas ganz anderes erreichen. Ihm geht es gar nicht nur überhaupt um diese Gegenden selbst. Es geht ihm darum, einen Grund zu schaffen, seine Mobilmachung plausibler zu machen, einen patriotischen Impuls tatsächlich auszulösen. Das hat man in Ihrem Bericht ja gerade gemerkt. Aber das wird ihm nicht gelingen. Er wirkt mehr und mehr wie ein Getriebener. Und das sieht man alleine schon an der sehr improvisierten und völlig unsouveränen Art und Weise, wie die jetzige Mobilmachung durchgeführt wird.
Da müssen wir also davon ausgehen, dass es relativ bald dann zu dieser Annexion durch Russland kommen wird. Was wird das für die Menschen dort bedeuten?
Ja, die Annexion wird sehr schnell stattfinden. Man wird ihnen Pässe verteilen, die für die dort noch verbliebenen Menschen, dort jetzt noch sind und die nicht der Meinung Moskaus sind, also insbesondere im Gebiet Cherson und Saporischschja, dort, wo immer noch eine Mehrheit ganz eindeutig gerne lieber in der Ukraine wäre. Das haben wir an den früheren freien Wahlen gesehen. Für die wird es eine schwierige Zeit. Sie werden umerzogen. Die Schulbücher wurden ausgetauscht, die ukrainische Sprache wird im öffentlichen Bereich schwieriger und schwieriger einzusetzen. Also da sind leider sehr, sehr problematische und gefährliche Entwicklungen stehen diesen Menschen bevor in diesen Gebieten.
Wir haben das so ähnlich ja auch schon bei der Krim erlebt. Auch da hat es ja ein solches Scheinreferendum gegeben. Und umgekehrt stellt sich dann eben jetzt die Frage für die Ukraine. Was bedeutet das für die Ukraine? Müssen wir davon ausgehen, dass diese Gebiete auf absehbare Zeit verloren sein werden?
Ich bin kein Prophet, das kann ich nicht voraussagen. Aber was wir auf jeden Fall tun sollten, wenn wir die Ukraine in der jetzigen Situation, und das ist ja ein weiterer Akt Russlands der Aggression, was wir jetzt sehen, ein Landraub, der vor unseren Augen stattfindet, ein juristischer Landraub verhüllt in eine inszenierte Farce einer Volksabstimmung. Wir sollten deshalb erneut darüber nachdenken, wie können wir die Ukraine deutlicher unterstützen. Wir sollten parallel dazu russische Wehrpflichtige, die jetzt fliehen wollen, bei uns aufnehmen. Also wir haben doch einige Möglichkeiten, die wir tun können, die Ukraine zu unterstützen und auch Russinnen, junge Russen zu unterstützen, die nicht sich hier in einem Kampf für einen mehr und mehr verzweifelnden Diktator Putin opfern lassen wollen.
Über die fliehenden Russen können wir gleich nochmal sprechen, aber ich will nochmal darauf zurückkommen, was Sie gerade gesagt haben, dass wir uns also überlegen müssten, wie der Westen die Ukraine noch besser unterstützen könnte. Da geht es natürlich auch wieder um weitere Waffenlieferungen. Besteht denn die Gefahr, dass Russland jetzt sagen wird, das ist ja jetzt unser Staatsgebiet und wenn dann eben mit westlichen Waffen unser Staatsgebiet angegriffen wird, dann ist es eine direkte Kriegseinmischung des Westens und dann könnte die Reaktion eben noch dramatischer ausfallen. Sehen Sie diese Gefahr?
Das ist das, was Russland sicherlich versucht. Das ist das, was das russische Staatsfernsehen jetzt gerade auch gegenüber der eigenen Öffentlichkeit als Geschichte auch aufbaut, dass man sozusagen selbst als russischer Staat bedroht sei. Aber hier dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Das ist eine erkennbare Inszenierung, die versucht, die immer schwierigere Mobilisierung der eigenen Leute tatsächlich auch zu gewinnen. Aber hier ist es wichtig, ruhig zu bleiben, sich nicht einschüchtern zu lassen und nicht in eine Politik des Appeasements zu verfahren.
Was bedeutet das konkret? Würden Sie jetzt sagen, jetzt sollten auch immer die immer wieder genannten modernen Kampfpanzer westlicher Bauart in die Ukraine geliefert werden, wo ja der Bundeskanzler immer noch zögerlich ist und sagt, wir tun nichts ohne unsere Verbündeten?
Er hat recht, wenn er sagt, wir tun nichts ohne unsere Verbündeten, aber daraus kommt ja ein zweiter Satz. Wir müssen in der Tat gemeinsam mit unseren Verbündeten, gerade in der jetzigen Situation, immer wieder erneut nachdenken, was wir mehr tun können. Und da wird es natürlich im Gespräch mit den Verbündeten um alle Formen von schweren Waffen gehen.
Wenn wir jetzt erleben werden, dass diese Gebiete durch Russland annektiert werden, dann kann ja Russland dort auch gleich junge Männer rekrutieren und in den Krieg schicken, so wie das im restlichen Russland ja jetzt auch passiert. Könnte das für Russland denn auch nach hinten losgehen, dass eben diese Menschen aus diesen Gebieten sagen werden, ich kämpfe nicht gegen meine eigenen Landsleute?
Das kann es natürlich, aber es wird insbesondere ein Problem werden, in den eigentlichen russischen Kerngebieten, wo er jetzt ja mit der Mobilmachung oder der Teilmobilmachung ja auch sehr viel leichter auch rekrutieren kann. Bisher hat er ja in den russischen Kerngebieten sehr wenig rekrutiert. In der Regel war es ja in Randgebieten, aber nicht eben aus Moskau, St. Petersburg, Novgorod, Pskov etc. Das wird jetzt ein neuer Schritt und das wird in der russischen Gesellschaft natürlich jetzt ein tiefer Einschnitt. Ich darf daran erinnern, beim Afghanistan-Krieg in der Sowjetunion, dann später bei den Tschetschenien-Kriegen, erinnern viele ihrer Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, dass die russischen Soldatenmütter, dass aber auch viele Wehrpflichtige damals schon große Probleme hatten, sich opfern zu lassen und zu Recht. Das heißt, es wird jetzt wahrscheinlich eine stärkere Widerstand sozusagen, nicht Bewegung, aber mehr Widerstand geben und umgekehrt mehr Repression gegen diesen Widerstand. Also eine Situation, die sehr riskant ist, auch für ihn selbst. Und er wirkt, wie ich schon sagte, mehr und mehr wie ein Getriebener. Die Kriegspartei, die Kriegsseite in Moskau hat sich jetzt hier offensichtlich durchgesetzt mit dieser weiteren Eskalation. Aber das ist ein improvisiertes Vorgehen, das ist nicht souverän und das ist nicht zu Ende gedacht. Und er wird mehr und mehr in Schwierigkeiten im eigenen Land jetzt hineinlaufen.
Sollten wir dann schnell, unbürokratisch, wie das Ihr Justizminister Marco Buschmann fordert, junge Menschen aus Russland aufnehmen, die sagen, ich stehe für diesen Krieg nicht zur Verfügung?
Das wäre ein kluger Schritt, ein wichtiger Schritt. Wenn wir Wehrpflichtige aus Russland aufnehmen, die sich nicht opfern lassen wollen in dieser Kriegsmaschinerie, dann wäre es erstens ein humanitäres Signal, vor allem aber auch in unserem ureigensten Interesse, dass wir alles tun, um diesen Krieg so schnell wie möglich zu beenden und dass die Ukraine diesen Verteidigungskampf gewinnt.
Russland lässt in den besetzten Gebieten der Ost- und Südukraine über einen Anschluss an Russland abstimmen, in Referenden, die weder frei noch fair sind. Darüber habe ich mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten und OSZE-Wahlbeobachter Michael Georg Link gesprochen. Herr Link, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Ich danke Ihnen.